Hey. Ja, wie geht's euch? Ha? Viel gewesen, viel passiert im Gottesdienst. Ja. Sieht ein bisschen verschlafen aus, sorry, ich habe nicht so viel gepennt. Aber der Heilige Geist kommt zum Zuge, wenn wir schwach sind. Ja. Ich bringe heute ein Wort, das zusammenhängt mit etwas mit dem Heiligen Geist, mit dem, was wir am Wochenende erlebt haben, aber vom Herrn kam sehr, sehr, sehr deutlich. Nein, nein, das ist nicht das Thema für Sonntag. Sonntag ist ein anderes Thema dran. Und deswegen, ich will gehorsam sein und ich möchte über das gebende Herz sprechen. Ja? Und zwar ganz konkret manifestiert in Geld. In Geld und materiellen Segnungen. Und ich glaube, dass das dran ist. Ich lechze danach, dass wir eine Gemeinschaft von Überfluss sind und dass wir reich sind für jedes gute Werk. Und ich möchte persönlich ein reichlicher Geber sein, möchte Freigebigkeit mehr und mehr lernen. Und ich wünsche mir das für die gesamte Gemeinschaft, für diese ganze Gemeinde. Und ich weiß einfach, da liegt so viel Segen drauf. Und es ist die Gnade des Gebens. Es ist die Gnade der Freigebigkeit. Ja? Es ist nicht etwas, was aus einer religiösen Tat heraus tue, aus einer, die Moslems geben Almosen, viele Menschen in der Welt geben Almosen und geben den Menschen. Und es ist eine gute Sache, aber das Geben aus christlicher Perspektive, aus einem gläubigen Herzen, das sich völlig Gott und seinem Königreich widmet und ausliefert, ist eine ganz spezielle Art und ganz besondere Art des Gebens. Halleluja. Okay, Jesus Christus hat sehr, sehr viel darüber gesprochen, über dieses Thema. Wir haben einige Bibelstellen in den Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas, ja, im Durchschnitt einer von 6 Versen handelt über Finanzen und über Geld. Ja, und über sowas spricht man eigentlich nicht in Deutschland, oder? So Geld, Finanzen, oh, sensibles Thema. Ne? aber Jesus sprach davon, er sprach über den Mammon, der Menschen kontrolliert. Wir kennen das aus dem Alltag, Geld ist Macht, Geld regiert die Welt. Geld regiert nicht nur die Welt, sondern auch die Christen. Wie? Geld hat Macht über dein Leben, weil es immer wieder darum geht, finanziell Dinge abzuwiegen und je nachdem, wie die Ergebnisse aussehen, entscheidest du dich für die eine oder die andere Sache. Deswegen hat Geld Macht über dein Leben, oder? Ich rechne das Ding durch, okay, dann treffe ich die eine Entscheidung. Und Jesus bringt uns ganz andere Prinzipien bei. Dinge, die teilweise keinen Sinn machen, die allein rechnerisch vom Verstand keinen Sinn machen und die wir trotzdem gehen sollen. Menschen, Wege des Geistes, Wege des Glaubens, Wege von geistlicher Autorität, ja, und wo auf einmal Finanzen im Nachhinein erst freigesetzt werden, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Oder? Kennt ihr das? Ja? Also Jesus spricht über Geld. Wir haben 29 Gleichnisse, 16 von ihnen handeln über Finanzen. Geld, Besitz, Reichtum, all das sind Themen im Evangelium. Warum? Weil es geht um das Königreich Gottes. Jesus lehrt von der Herrschaft Gottes und sie durchdringt alle Dinge des Lebens und auch unseren Geldbeutel. Gott will an dein Portemonnaie. Amen. Und dein Glaube wird sichtbar in dem Maß, wie die Scheine rascheln in den Raschelbeutel. Haben wir gestern gehört. Ne, wir sagen immer Klingelbeutel, es ist ein Raschelbeutel. Ja? Schupp, 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 rein. Also an deinen Kröten, an deinen Euros, daran ist Glaube sichtbar. Und was du mit deinem Geld konkret tust, das ist das, was letztendlich in deinem Herzen verborgen ist. Und das zeigt auch, wo dein Herz sitzt. Ob es an himmlischen Orten sitzt oder ob es auf der Erde sitzt. Okay, meine Hoffnung durch diese Predigt ist, dass wir in eine gewaltige Freimütigkeit hineinwachsen und eine Entspanntheit und Lockerheit mit Geld umzugehen. Ja? Und dass wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören und wenn der Heilige Geist spricht, ihm radikal zu gehorchen und Finanzen freizusetzen. Für das Königreich Gottes. Ich habe Statistiken gehört, das ganze Welt, was Christen in der Welt haben, wäre dazu in der Lage, die gesamte Armut zu erledigen, die es auf der Welt gibt. Nur so als Beispiel, wie viel Geld wir haben und es gebunden ist. Ja? Wie viel Geld steckt immer noch in den Taschen der Leute? ja, und ist nicht freigesetzt für das Königreich Gottes. Daniel kann davon ein Lied singen, ja, also dieser jeder Euro rettet, ne? Hattest du mir immer wieder mal gesagt, wie wichtig Finanzen sind für das Königreich Gottes, ja. Oh Mann. Ei. Der Herr segne Joshua. Ja. Okay, Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum da ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus macht mein Herz abhängig von dem, von meinem Reichtum und von meinen Schätzen und von meinem Portemonnaie. Ja? Er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Ja? Horte nicht Unmengen von Geld, um es für dich selbst zu besitzen, sondern gib es frei. Gib. Ja? Und das ist eine Sache des Herzens. Wenn ich gebe, wird mein Herz und im Himmel sein. Dort ist mein Zuhause, dort ist meine Schatzkammer, dort sind meine Reichtümer. Ja. Jesus spricht auch zum Beispiel über das Maß des Gebens, also es ist das Verhältnis. Ja. Es ist nicht die Sache, wie viel wir geben, sondern in welchem prozentuellen Anteil wir geben. Und das wird ganz, ganz stark sichtbar von der armen Witwe. Markus 12 wird das berichtet, Vers 41. Jesus setzt sich dort an diesen Opferkasten und wir haben den Tempel. Und der Tempel wurde finanziert durch die Gaben des Volkes. Das Volk, da war dafür verantwortlich, immer wieder Geld hineinzubringen in den Tempel für die Restauration, für den Dienst, der dort passierte und so weiter. Der Tempel war das Zeichen der Gegenwart Gottes, war das Haus Gottes. Menschen kamen dorthin und warfen Geld hinein in diesen Kasten. Jesus setzt sich dorthin und ist schon krass und er beobachtet einfach. Ne? Stell dir mal vor, Jesus setzt sich so im Geist neben dir hin und schaut sich so dein Portemonnaie an. Oder schaut sich deinen Banking-Account an. Was geht da an Transaktionen rüber, über dein Bankkonto? Ja, dafür, hier was gelassen im Mediamarkt, hier was gelassen im Obi, ne? Da war es bei Ikea gelassen, okay. Schaut sich deine Transfers an. Ja. Und das tut er hier bei dieser Witwe. Ne? Er schaut sich genau an, ne, bei den Leuten und wie viel sie geben und so weiter. Und das ist so dreist, er schaut ganz genau, wie viel sie geben. Ja. Und ich denke mal, da kamen so die reichen Leute an und gaben so, weiß ich nicht, ein Prozent von dem, was sie haben, einfach schmeißen die da rein. Ja, und dann sieht er diese Witwe und sie gibt dieses Schärflein dort hinein. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Ja. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ja? So, da waren Menschen, die waren reich, sie haben von dem Reichtum große Summen gegeben, ja, und sie gab eben diese kleine Summe. Ne? Und verhältnismäßig Peanuts, ne? Ein Betrag, mit dem man kaum was anfangen kann. Aber Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Warum? Weil sie von ihrer Lebensexistenz gegeben hat. Ja, und hier sehen wir, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Und Gott schaut einfach auf unser Herz. Und es ist eine Sache der Proportion, ja, wie viel ich von dem, was ich habe, weitergebe. Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Es ist nicht, wie viel ich besitze, und wie viel ich im Betrag zahle, sondern von dem, was ich habe, wie viel ich davon abgebe. Ja? Das ist die Relation, die hier sichtbar wird. Wir haben einen Lebensstil, den Jesus uns vorgelebt hat. Er hat sein Leben gegeben. Gott ist ein gebender Gott. Und Gott gab alles, was er hatte. Jesus ist der Sohn Gottes und er gab, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab Jesus das Beste, was er hatte. Und wir können das vergleichen mit dem Isaak von Abraham. Ja, es war der Sohn der Verheißung. Er hat ihn so lange auf ihn gewartet. Es war alles für ihn. Alles drehte sich um Isaak und diese Verheißung. Er ist mein Nachkomme, er ist mein Erbe. Und zu ihm spricht Gott, schlachte Isaak. Ich will, dass du ihn darbringst. Wow, was für eine Dreistigkeit. Wie kann Gott das erwarten, dass er das Beste, was er hatte und was er so lange gewartet hat, geben sollte? Aber es ging um das Herz von Abraham. Und das Herz von Abraham war in der Gefahr, Isaak über seinen Gott zu stellen und die Gabe und die Verheißung über den Geber. Ja? Und Gott hat das gesehen und Gott hat sich dazu entschieden, eben diese Prüfung für Abraham vorzubereiten. Und letztendlich, er hat sich durchgerungen. Es war schwer für ihn, aber es war ein Opfer des Herzens und des Glaubens. Ja? Und er war bereit, er ist zum Berg hinaufgegangen und er wollte ihm schon die Kehle durchschneiden. Und da genau greift Gott ein und sagt, nein, es ist in Ordnung, tu ihm nichts an, ich habe für dich etwas vorbereitet. So, und Gott hat diesen Isaak geschlachtet, er hat Jesus Christus geschlachtet, er hat ihn nicht verschont. Ja, Isaak wurde verschont, Jesus wurde nicht verschont, er gab alles, was er hatte. Und wie viel mehr wird er mit ihm zusammen uns auch alles andere schenken, sagt der Apostel. Das Lebensstil, der Lebensstil des Gebens ist essentiell mit dem Evangelium verbunden. Ja? Wenn ich gemäß des Evangeliums lebe, bin ich aufgefordert zu geben und nicht nur kärglich, sondern reichlich zu geben. Ja? Gott gab alles, Gott gab reichlich und es hat ihn etwas gekostet. Wirkliches Geben findet dort statt, wenn ich einen Schmerz spüre, einen gewissen Schmerz spüre beim Geben. Amen. Wenn es mir weh tut, aber wenn ich mich damit durchringe und weiß, okay, ich tue das für den Herrn und im Vertrauen und im Glauben auf den Herrn und für eine gute Sache, für den Herrn, dann weiß ich in dem Moment, okay, da kommt eine Freude über mich und das ist eine Saat des Glaubens, die aufgehen wird. Aber Gott erwartet von seinen Jüngern, dass wir einen ähnlichen Lebensstil pflegen, wie es Jesus getan hat, der sein Leben hingab, freiwillig, als Opfer für die Gemeinde Jesu und für die gesamte Welt. Jesus hat gesagt, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig. Und wir müssen in unserem Denken anders werden und dazu, hoffe ich, trägt eben dieses Wort bei. Und wir sehen das in den Nachahmern von Jesus, wir sehen das bei dem Apostel Paulus. Und wir haben hier diese Begegnung, die sehr dramatisch ist und sehr emotional ist in Apostelgeschichte 20. Paulus nimmt Abschied von den Ältesten. Und er hat jahrelang investiert, Tag und Nacht gearbeitet. Und lass uns einfach dieses Herz sehen. Dieses Herz, dieses hingegebene Herz, das frei ist vom Mammon, frei ist von all dem möglichen Egoismus und all dem Gift, das uns oft zurückhält. Apostelgeschichte 20. Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. In seiner ganzen Zeit dort in Ephesus hat er nicht diese Dinge von ihnen begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände, seine Hände, ja, für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. Stellt euch das mal vor. Er hat gearbeitet mit seinen Händen als Zeltmacher, Tag und Nacht, für seine eigenen Bedürfnisse und für die Leute, die bei ihm waren. Da arbeitet jemand für andere. Hallo? Kennt ihr das? Ist das normal, dass ich arbeite für andere? Ich meine, wir kennen das aus anderen Kulturen, ne, wo jemand einen Job hat und arbeitet eben für natürlich für, nicht nur für seine eigene Familie, sondern arbeitet auch für seine Sippe. Ne? Und Leute kriegen das Geld, die zu der Familie gehören, zu der Sippe gehören und so weiter. Aber diesen rauszukommen aus dem Individualismus, aus diesem Gift, dass ich nur mich selbst sehe mit meinem egozentrischen Denken, dass ich alleine bin und ich muss meinen Bauch vollkriegen. Ja? Sondern ich gebe mich hin, ich arbeite, ich investiere nicht für mich, sondern ich arbeite für das Königreich Gottes. Ich arbeite für die Familie Jesu, damit es den Armen besser geht, damit ausgeteilt werden kann, damit ich hier und da die Projekte Gottes unterstützt werden können. Aber nee, ich habe hier mein Geld und irgendwann mal werde ich ein Haus auf Mallorca besitzen. Das hatte mir einer erzählt, ein Professor, dass es sein Lebenstraum ist, ein Haus auf Mallorca zu haben. Ne? Und das so, mein Lebenstraum sieht anders aus. Es ist schön, ein Haus auf Mallorca zu haben. Wenn der Herr es einem schenkt, dann ist es auch möglich. Ja? Aber was ist unser Herzensanliegen? Was ist dieser Herzensschrei? Und wir sehen hier in dem Herzen des Apostels, ne? Ich habe gearbeitet für meine eigenen Bedürfnisse und für die meiner Gefährten, also die, die bei ihm waren, die zu seinem apostolischen Team gehörten, die mit ihm unterwegs waren, für die hat er auch gearbeitet. In allem habe ich euch gezeigt, demonstriert, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, ein Gedenk der Worte, warum hat er das getan? Weil er an die Worte gedacht hat des Herrn Jesus, die wir leider nicht in den Evangelien haben, aber wir haben sie hier, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten sie alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen werden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Hier sehen wir dieses Herz der Liebe, Herz der Freigebigkeit, Herz, das vollkommen unter der Herrschaft Jesu Christi ist. Amen. Inwieweit bin ich wirklich bekehrt? Inwieweit ist mein Portemonnaie bekehrt? Ja? Ich meine, es muss ich auch meinen rechten Fuß bekehren und so auch das Portemonnaie bekehren, ja? Wenn ich zu schnell fahre. Gott will in alle Lebensbereiche hineinkommen. Dieses Denken, hey, es ist meins, es gehört mir, es ist mein Eigentum. Woher kommt das? Ich kenne das von meinen Kindern. Meins. Fängt schon ganz früh an. Ja. Es ist letztendlich die Neigung des Menschen, der Egoismus, die Selbstsucht, die Ich-Zentriertheit. Das ist das Ding, was sorgt für Unzucht, Selbstbefriedigung, sich selbst gefallen, egozentrisches Lebensstil, Vergnügen in allen Bereichen. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass ich etwas maximal davon habe. Und das ist ein Lebensstil, der ist böse in den Augen des Herrn. Wir müssen frei werden von dem egozentrischen Denken, frei werden von uns selbst. Und in dem Moment, wo ich frei werde von mir selbst, sorgt Gott für mich. Halleluja. Er gibt mir Zeit, er gibt mir Geld, er gibt mir erholsame Momente. Aber in dem Moment, wo ich sage, Herr, ich gebe dir das Beste, was ich habe, ja, das ist der Punkt, wo ich sterbe. Das ist ein schwieriger Prozess. Aber in dem Moment, wo ich es im Glauben tue, Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Und auch in der Gesellschaft, wenn jeder von uns diesen Mindset hat, wenn jeder von uns auf diese Art und Weise denkt, denkt ihr wirklich, dass es irgendeinem schlecht gehen wird hier? Ich arbeite zum Beispiel für Katharina und für Agnes. Nicht nur für meine Familie und für die, nur als Beispiel. Ne? Sie arbeiten für wieder einen anderen, Peter für den anderen und so weiter. So jeder sorgt für den anderen, jeder hat den anderen im Blick. Und somit ist für alle gesorgt, Halleluja. Von unserem Überfluss geben wir ab. Okay, also der Vorbild in dem Leben von Jesus, bei den Aposteln. Und hier die Ausgießung des Heiligen Geistes, da können wir anknüpfen an Freitagabend. Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt, Und ich habe es dargelegt, ich sehe darin die Erfüllung von Jeremia 31 und Hesekiel Kapitel 36. Gott sagt, ich lege mein Gesetz in dein Herz. Ja? Das ist der Punkt, wo die Wiedergeburt stattfindet. In dem Zeitpunkt der Wiedergeburt, Gott schenkt dir das Herz. Ja? Das freigebige Herz, das Gesetz deines Geistes legt er in dich hinein. Und wir sehen die Auswirkungen in dieser ersten Gemeinde. Ja? Wir sehen diese gewaltigen Auswirkungen. Und ein Merkmal davon, von dieser ersten Gemeinde, neben den Wundern, die sie erleben, den Hunger nach Gott und der Gemeinschaft, die sie haben, und sie trafen sich täglich, ja, und da war Gunst bei dem gesamten Volk, war ein Merkmal unter ihnen, ja. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Freigebigkeit. Da werden auf einmal Dinge unwichtig, die vorher wichtig waren. Ja? Sie haben diesen Schatz des Himmels empfangen, den Schatz der Erlösung, den Schatz der Befreiung und in dem Moment ihr Leben in den Tod gegeben und sie haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Dann denken sie sich, sag mal, mein Ackerfeld und mein Haus, was ist denn das schon? Das sind Leute, die haben Not, die brauchen Hilfe. Und dann haben sie angefangen, die Dinge zu verkaufen. Und sie kamen, das kam aus dem Geist, das kam aus dem Herzen. Und sie haben einfach eine Freigebigkeit gehabt, die so groß war. Und wir finden das später in der Schrift nicht an einer anderen Stelle. Also diese Sache hier ist so, so kennzeichnend. Und ich weiß, mit meinem früheren Pastor hatte ich ein Gespräch gehabt so über den Heiligen Geist und über die erste Gemeinde und was dort stattgefunden hat und so. Und er meinte, ja, dieser Lebensstil hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Also es hat uns gezeigt, die Geschichte hat gezeigt, dass diese Art Lebensstil unter den Gläubigen und unter den Christen einfach nicht funktioniert. Er hat sich nicht bewährt und deswegen hat er damit abgeschlossen. Das heißt, jedes Mal, wenn er liest diese Apostelgeschichte 2, dann sagt er, das Ding gilt für uns nicht mehr. Das ist jetzt, ne, das funktioniert nicht. Wie denkt ihr darüber? Was denkt ihr? Und das beginnt mit dir, Bruder. Prüf dieses Wort. Bald nicht mehr. Halleluja. Nein. Okay. Es hat funktioniert. Warum? Es war Gunst auf der gesamten Gesellschaft, um sie herum. Ich meine, jeder war versorgt, für alle wurde gesorgt. Ein Reichtum. Und diese geistliche Erweckung, die folgte, denkt ihr nicht, also es gibt diese Zusammenhänge. Diese Freigebigkeit, dieses materielle Loslassen, diese materiellen Gaben und Freisetzungen, die stattgefunden haben, haben zu der weiteren Erweckung beigetragen. Amen. Hätten sie geizig festgehalten an ihren Äckern und Häusern, ja? Denkt ihr wirklich, Gott hätte weiterhin so kraftvoll und mächtig weitergewirkt unter ihnen? Nö. Die hätten das Wirken des Geistes eingeschränkt. So, ne? Und das tun wir. Wir schränken das Wirken des Geistes in unserer Familie ein. Und das werden wir gleich sehen. Ich werde euch einige Beweise geben, wo Gott sagt, ein Fluch liegt auf euch, weil ihr nicht gebt. Ja? Halleluja. Das Evangelium befreit mich von jedem Fluch. Amen? Ja, das Evangelium befreit mich von jedem Fluch. Das Evangelium von der königlichen Herrschaft Jesu Christi. Halleluja. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich mit dem Evangelium verbinde, du gabst alles für mich, Jesus, und ich gebe alles für dich, Jesus. So einfach. Und das Evangelium befreit mich von jedem Fluch. Halleluja. Aber dort, wo ich in Ungehorsam lebe, Gottes Segen zurückhalte, dort kann auch unter Christen Flüche wirken. Halleluja. Jesus sagt ganz deutlich, Markus 10, 28. Ja. Also allein, nochmal, sorry. Ich hatte noch einen Gedanken. Also sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. In meiner Familie zu Hause haben wir alle Dinge gemeinsam. Wenn wir in die Gemeinde kommen, dann, nö, meins, meins, mein, deins, meins. Es ist nicht etwas, was gezwungen passieren muss, aber der Heilige Geist Der Heilige Geist macht aus uns einer Familie. Eine Familie. Niemand nannte mehr die Dinge sein eigen. Mein Haus, mein Auto, mein Geld, mein Heinrich gehört das, mir gehört das. Ne? Nein, nein, nichts da. Ne? Das gehört alles dem Herrn. Du bist enteignet. Und dort, wo du dich bekehrt hast, wurdest du nicht nur auf dein Leben her, also dein Leben, du wurdest komplett enteignet. Dein Leben gehört dir nicht mehr und dein Geldbeutel gehört dir nicht mehr. Vielleicht sollten wir das bei den Evangelisationen stärker predigen. Lass das Portemonnaie bekehren. Ne? Und das ist so entspannt, weil wir wissen von den, also jetzt gehe ich rein in Markus 10. Halleluja. Markus 10, 28 bis 31. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüdern oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker, ne, wieder Häuser und Äcker, verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Amen. Die haben Häuser verlassen. Die haben Äcker verlassen. Was ist ein Äcker? Das ist ihr wirtschaftliches Unternehmen. Ja? Landwirtschaft. Sie haben von der Landwirtschaft gelebt. Und ein Acker zu verlassen bedeutet, ich verlasse meine Firma. Ja? Und es kann bedeuten, seine Firma zu verlassen. Es kann bedeuten, sein Haus zu verkaufen. Um Christus zu folgen. Nicht einfach so, also nicht im Sinne von dem Orden, der, wie heißen die Orden, die auf Armut ganz stark? Franziskanerorden, ja, Franz Assisi, Leben in Armut. Ne? Es ist etwas ganz Bewusstes, was ich tue für das Königreich Gottes und für das Evangelium. Er sagt, um des Evangeliums willen verlassen. Und Jesus zog durch ganz Israel und er hat das Evangelium gepredigt und er hat zu Nachfolger aufgerufen. Und das sind Menschen, die bereit waren und sagten, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und sie folgten ihm in Massen hinterher. Aber um Tag und Nacht bei ihm sein zu können, ja, ich konnte es mir nicht mehr leisten, in meinem Haus zu bleiben. Ich konnte es mir nicht mehr leisten, meinen Betrieb am Laufen zu lassen. Ich musste die Dinge verlassen, um bei ihm zu sein und mit ihm zu sein, diesen Dienst zu teilen. Okay, wir sehen später in der Apostelgeschichte, dass Petrus ein Haus hatte, Philippus hatte ein Haus. Es war nicht so, dass alle ihre Häuser verkauft haben. Ja? Sondern der entscheidende Punkt ist, um des Evangeliums willen. Ein freigebiges Herz, das Jesus Christus gehört, ist zu jeder Zeit in der Lage, alles zu verkaufen und alles hinter sich zu lassen, sobald der Heilige Geist sagt, geh. Sobald der Heilige Geist dir aufzeigt, dass du den Schritt machen musst, ist es sofort bereit zu reagieren. Halleluja. Amen. Und das ist etwas, was Gott braucht. Er braucht diese Grundlage in unserem Leben, dass wir zu jeder Zeit bereit sind, alles zu verlassen, was wir haben. Ja? Und wir sehen auch hier nicht nur materielle Dinge, sondern auch familiäre Beziehungen, ne, in denen wir stecken, um des Reiches Gottes willen. Und er sagt, du wirst es zurückbekommen in dieser Zeit. Halleluja. 2. Korinther 9, Vers 6. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und es geht um die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Jeder soll für sich selbst entscheiden, also wie, ja genau, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Okay? Also er sagt, Seid freigebig, gebt von eurem Herzen, und zwar reichlich, damit ihr reichlich ernten könnt. Gebt es mit einer richtigen Haltung, nämlich mit Freude, ohne Bedauern, ohne dem hinterher zu trauern. Ja? Und er ist mächtig, euch reich zu machen. Und nicht nur, damit du versorgt bist, sondern damit du auf die verschiedenste Art und Weise helfen kannst. Also unterschiedlichste Art und Weise Geld fließen lassen kannst in alle Nöte, die da sind und all die Dienste, die da sind und so weiter. Also verschiedenste Weise Gutes tun können. Dem einen oder anderen immer wieder Geld zuzustecken und sagen, hier, ich helfe dem, ich helfe dem, ich helfe dem. Ja? Das ist das, was Gott möchte. Das ist sein Plan. Und Vers 9, in der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt. Also er sorgt dafür, dass Saat da ist, um zu sehen, und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass ihr die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Also er gibt dir Saat und das ist letztendlich mein Vermögen, den ich habe. Also finanziell mein Geld auf dem Bankkonto, all die ganzen Dinge, mein Eigentum, alles, was ich an Reichtum habe, materiellen Segnungen habe, ist etwas, was Gott als Saat gibt, als Saatgut gibt. Und dieses Saatgut möchte Gott vermehren, aber er tut es in dem Moment, wo du das Saatgut nimmst und es in die Erde tust, ja? Und dann daraus etwas wächst. Ja? Er gibt Saat zum Aussehen. Samen für die Aussaat versehen, dafür sorgen, dass sie ausgestreute Saat vermehrt. Ne? Sie muss ausgestreut werden und in dem Moment, wo ich sie ausstreue, wird sie vermehrt. Und das sorgt und schützt, das schützt mein Herz vor dem Mammon, weil ich das Geld nicht mehr festhalte. Ich gebe es die ganze Zeit und ich muss immer wieder Gott vertrauen, dass er für das Rechte sorgen wird. Ja? Ein Unternehmerrisiko. Ich investiere in Dinge, wo ich noch keinen Markt oder keinen Profit sehe, aber ich muss es zuerst mal investieren. Und dann hoffe ich und bete ich und glaube ich, dass aus dieser Saat etwas werden wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich es aussehe, habe ich von der Vernunft her zumindest keine Grundlage, ja, wo ich sage, ich rechne das jetzt mal durch hier und da und dann passt das schon. Sondern es ist eine Saat des Glaubens. Ich nehme mein Geld, mein Reichtum, das alles, was ich habe. Ich gebe einen Teil. Ich gebe etwas davon, dem, was ich mir im Herzen vorgenommen habe, und sehe es aus. Und Gott wird diese Saat vermehren. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken als Folge, ja, wenn wir das tun, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Großzügig geben. Uneigennützig geben. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, und das ist das, was auch noch passiert ist, dass Lobpreis entsteht, Menschen nehmen es in Dankbarkeit auf, ja, dass sie Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Das heißt, diese Saat, die sie aussehen, diese finanzielle Saat, sorgt dafür, dass die versorgt sind und nicht nur dafür, sondern dass sie Gott preisen um der Saat willen, um dieses Geldes willen, das du gegeben hast. Danke, Jesus, für Bruder XY, der mir, keine Ahnung, 500 Euro zugesteckt hat. Ich preise dich dafür, Gott, du hast durch ihn mich versorgt. Ja? Und dieser Lobpreis und die Anbetung, die daraufhin entsteht, wenn Menschen einfach Gott gehorchen. Halleluja. Okay, wo war ich jetzt? Euer Einsatz bei diesem Projekt, ich habe das etwas neuere Übersetzung hier, ich glaube, es ist Neues Leben, zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nimmt. und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneingenützte Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgegossen hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ja? Das heißt, auch die Menschen, denen wir geben, wenn sie beten, denken sie an uns. Ja? Das ist voll genial, dieser Fünfschluss, den er hier macht, diese Kette. Ja? Ihr gebt, Menschen empfangen es, in Dankbarkeit, Lobpreis, Anbetung. Sie beten für euch und sie beten voll Sehnsucht für euch. Und wenn sie mehr voll Sehnsucht für euch beten, kommt mehr rein an Segen und ihr werdet noch mehr gesegnet und ihr werdet noch mehr geben und sie werden sehen, wie reichlich die Gnade Gottes ausgegossen ist über diese Menschen und sie werden noch mal beten und dann wird noch mehr ausgeschüttet. Ja? Also es ist ein Kreislauf des Segens. Und an dem einen Stelle, wo wir durch Ungehorsam reagieren und sagen, ich will das nicht, mach das nicht, ist meins, ne, dann stoppe ich den Segenfluss. Wupp, unterbrochen. Ne. Und eine ganze Gemeinschaft kann so gesegnet werden, ja, und so reich werden, dass wir so viele Dinge tun können für den Herrn. Halleluja. Und dass auch alle versorgt sind. Wir haben Kontakte, die jetzt ein bisschen entstehen mit der Ukraine, liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Eine Schwester wollte eigentlich heute hier was erzählen über die Arbeit in der Ukraine und so. Und da dienen die sehr stark unter den Armen. Also richtig Arme haben wir materiell hier nicht. Wir haben ja es auf der psychischen Ebene. Aber dort gibt es sehr, sehr viel Arme. Und wir wollen als Gemeinschaft den Armen dienen, definitiv. Halleluja. So, Jesus sagt, jetzt kommen wir ein bisschen zum Alten Testament. Matthäus 23:23, weh euch Gesetzeslehrer und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch den von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies sollt ihr tun, ohne das andere zu lassen. Im Zusammenhang mit der Anweisung an den Pharisäern bestätigt Jesus zuerst mal ihnen gegenüber, sie sollten es nicht lassen. Warum? Weil der Zehnte im Alten Testament ganz klar angewiesen wurde, befohlen wurde. Okay? Also Einsetzung in 3. Mose, das müssen wir jetzt nicht lesen, 27, 30 bis 33 wurde der Zehnte eingesetzt. Und im Alten Testament, wir sehen im 1. Mose sogar schon, Kapitel 14, Vers 20, dass Abraham von dem Zehnten, was er hatte, dem Melchizedek gab. Ja. Wahrscheinlich, weil es eine Tradition war auch, mit seiner Kultur zu tun hatte, denke ich mal auch. Aber bevor das Gesetz gekommen ist, hat Abraham den Zehnten gegeben. Und wozu diente der Zehnte im Alten Testament? Ne? Zum einen für die Versorgung von Priestern und Leviten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der Stamm Levi hat kein Land bekommen, als es aufgeteilt wurde. Das heißt, sie sollten die ganze Zeit im Tempel dienen und am Haus und an der Stiftshütte dienen. Und das waren vollzeitliche Mitarbeiter, die vom Heiligen Geist, von Gott selbst eingesetzt wurden. Sie mussten vollzeitlich dienen, damit diese Arbeit, die sie tun, ordentlich gemacht wird. Ja? Wir wissen, Menschen verstreuen sich leicht, wenn sie alles Mögliche machen. Und die sollten sich vollständig auf diese Arbeit konzentrieren, damit diese Arbeit richtig getan wird. Und ordentlich getan wird. Ja. So, sie hatten also kein Land, sie hatten kein Ackerfeld, sie konnten nichts bebauen, sie konnten nichts anbauen. Also das heißt, also sie hatten keine Chance eigentlich irgendwie wirtschaftlich zu überleben. Deswegen hat Gott gesagt, das ganze Volk Israel ist zuständig für die Versorgung der Leviten und der Priester, die am Tempel dienen. Okay? Und dann sollten sie diese Hebopfer abgeben. Und da gab es eben die festgesetzten und freiwilligen Hebopfer. Ja, also vorgeschriebene und freiwillige. Und dafür haben wir einige Stellen im Alten Testament. Ich will sie jetzt nicht alle aufführen. Aber wer es interessiert, ich habe hier einige Referenzen dazu. Wo Gott sein Volk anweist, den zehnten Teil von all den Dingen, die reinkommen, jährlich reinkommen. Das heißt, wir haben nicht diese Struktur, wie sie heute haben, dass ein Arbeitnehmer monatlich Geld aufs Konto bekommt und davon eben eventuell 10% wir Dinge beiseite tun oder was auch immer, sondern sie hatten jährliche Ernte. Es war sehr viel Landwirtschaft, das heißt, es wurde angebaut und dann irgendwann mal wuchs die Ernte und zwar reif zur Ernte und zwar Erntezeit. Und dann wurden die Ernte eingeholt. Und die Erstlingsgabe bedeutet, dass das erste Mal, wo die Ernte eingeholt wird im Jahr, das sofort wird den Priestern gegeben und den Leviten gegeben. Es wird sofort der zehnte Teil, 10% davon beiseite getan und all der ganze Rest, Halleluja, den dürft ihr behalten. Und davon, na, da gibt es eine Stelle, die hat mich gestern total angesprochen, als ich sie nochmal gelesen habe, so, ihr dürft das richtig genießen auch. Das, was Gott euch schenkt und zum Genuss darreicht und ihr dürft wirklich das, was Gott euch gibt, mit Genuss teilen. Aber erst dann, wenn der zehnte Teil abgegeben wurde. Erst dann, wenn wir gehorsam gewesen sind und das abgegeben wurde. Das ist im Alten Testament. Okay, die Leviten sollten versorgt werden. Und ein Vers hat mich getroffen. Also so dieses, und ich will, dass du den Leviten bei dir nicht im Stich lässt. Ich will, dass du den Leviten bei dir nicht im Stich lässt. Denn er dient dem Herrn. Er hat kein Erbe, er hat kein Einkommen und du sollst ihn nicht im Stich lassen. Halleluja. Das finde ich so wichtig, dass wir diesen Blick haben, dass wir füreinander verantwortlich sind. Ja? Halleluja. Okay, das ist jetzt Alte Testament. Wir haben dann auch Finanzierung bei heiligen Festen, wurde Geld eingesammelt und auch zur Unterstützung der Waisen und Witwen und Armen. Jedes dritte Jahr sollten den zehnte Teil übrig gelassen werden für die Fremden, für die Waisen, für die Witwen im Land. Okay. Malachi 3, Vers 6 bis 10. Nein, ich habe mich nicht geändert, sagt der Herr. Aber ihr habt euch auch nicht geändert. Ihr seid immer noch die echten Söhne eures Stammvaters Jakob. Wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Gebote nicht befolgt. Kehrt um zu mir, denn dann will auch ich zu euch umkehren und euch helfen. Ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ihr fragt, wovon sollen wir denn umkehren? Nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt. Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den zehnten Teil eurer Ernteerträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Gott sagt, das Volk beraubt mich, wenn es nicht die Abgaben leistet, die ich eigentlich beauftragt habe. Okay? Mein ist der Zehnte, mir gehört das Geld, sagt der Herr. Und dort, wo das Volk es für sich behalten hat, ja, und es sollte für die Priester dienen und sie haben es nicht gegeben, mussten die Priester hungern, ja. Und deswegen, sagt Gott, ist ein Fluch auf euch. Das, was ihr tut, ist nicht gesegnet. Eure Arbeit ist nicht gesegnet und es kommt nicht zu der Frucht, die Gott eigentlich vorbereitet hat. Okay, mit einer Stelle noch zum Schluss und dann würde ich auch Richtung Ende gehen. Haggai, Kapitel 1. Das Buch Haggai wurde geschrieben zur Zeit von dem König Darius dem Ersten. Wir haben vorher die Verschleppung, für das Exil der Juden für 70 Jahre in Babylon, ne, Zeit Jeremias, und er warnt das Volk und so, und dann gehen sie Richtung Babylon, sind dort 70 Jahre, und dann kommt das Volk in mehreren Phasen wieder zurück nach Israel. Und Haggai ist ein Prophet, der zu Zerubabel gesprochen hat, dem Sohn des Statthalters. Und es galt jetzt, der Tempel war komplett zerstört, Jerusalem war zerstört. Und der Auftrag ist die Wiederherstellung des Hauses Gottes. Ja? Das ist der Auftrag. Das ist der Kontext. Und jetzt möchte ich einfach lesen, ab Vers 1. Und im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, des Statthalters von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr, der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und dieser Satz, den habe ich jetzt zweimal auf Orange hoch hervorgehoben, er kommt zweimal vor in dem Abschnitt. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ja? Also ihr tut viel, aber es kommt wenig dabei rum. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht arm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Ne, das heißt, ich habe einen Lohn, da kommt Geld rein, aber es fließt ganz schnell wieder, es versickert. Ja? In einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus, und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über das Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Ne? Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Joshua, der Sohn Josadaks, der Hohepriesters, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Er erweckte den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn und der Herrscher an Taten ihres Gottes am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Okay, das ist die Story. Okay, das Haus des Herrn, das in Trümmern liegt, ja, das ist der gesamte Auftrag, baut das Haus auf. Aber in dem Moment, wo sie eigentlich das Haus aufbauen sollten, was eigentlich steht im übertragenen Sinne für das Haus Gottes, für die Gemeinde Gottes, aber auch vielleicht auch für das, man kann es größer sagen, für das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Es liegt in Trümmern, es ist so viel Arbeit zu tun, es ist so viel, was getan werden muss. Und in dieser Phase, wo es notwendig ist, den Tempel wieder aufzubauen und letztendlich durch die Wiederherstellung des Tempels die Gegenwart Gottes nach Israel zu bringen, ja, kümmern sie sich um ihre eigenen Häuser, und dann heißt es hier vertäfelten Häuser. Ja. Also der Tempel ist Schutt und Asche und mein Haus glänzt in Silber und Gold. Ja. Und das ist so der Kontrast hier. Ich investiere in mein eigenes Heim, ja, und das Haus des Herrn liegt brach. So viele Dienste gibt es bei Emmanuel Fellowship noch nicht, weil Menschen beschäftigt sind mit ihren eigenen Häusern. Autsch. Es gibt so viele Dinge im Reich Gottes, die fehlen, weil da Ressourcen gebunden werden. Weil Menschen beschäftigt sind mit vielen anderen Dingen. Ja. Und wir brauchen dieses Herz der Freigebigkeit und der Auslieferung vor Gott und sagen, Gott, dir gehört alles und ich bete, dass du mich gebrauchst, wie auch immer du es möchtest. Ja. Und Gott wartet darauf. Er sagt, es sind wenige Erntearbeiter da, bittet den Herrn der Ernte, dass er Erntearbeiter aussende. Okay. Der Zehnte galt für das Alte Testament. Ja. Und stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt zu dem Volk Israel gehören. Alles, was ihr erwirtschaftet, alles, was euer Eigentum ist, es wird regelmäßig jedes Jahr 10. Teil davon weggeführt. Das ist das Opfer eures Herzens, das jedes Jahr ansteht. Jedes Jahr. Okay? Und ihr wisst, es ist da für die Versorgung von Menschen, die Mangel haben. Okay? Das ist das, was wir in Israel, in der Kultur Israels sehen. Ne? Das kommunale Denken, das Denken für den anderen. Ja? Allein die Sachen dort liegen zu lassen, damit sich die Fremden bedienen können. Wie, ist doch meine Ernte. Wieso soll ich die da liegen lassen? Nein, lass sie liegen. Denk an den Armen in deinem Land. Denk an den Fremden in deinem Land. Denk an den Leviten. Ne? Und das war Teil der Kultur Israels und das ist Teil der Kultur des Königreiches Gottes. Und jetzt kommt's. Wir leben im Neuen Testament, wo die großen Herrlichkeiten verheißen sind. Die größeren Herrlichkeiten verheißen sind. Und jetzt kommen sie und der Heilige Geist fällt und sie sind freigebig. Und sie verkaufen nicht ein Zehntel davon, von dem Ackerfeld. Keine Ahnung, ich habe 1000 Quadratmeter. Ja, so ein Zehntel davon, 100 Quadratmeter verkaufe ich jetzt und den Erlös gebe ich jetzt zu den Füßen der Apostel. Nö, haben sie nicht gemacht. Sie haben alles verkauft. Die Freigebigkeit war so gewaltig, so heftig. Ja. Und ich weiß noch, aus einer Zeit war bei mir sehr viel Chaos auch in der Familie und in meiner Finanzwelt und allem. Und ich habe dann ich kam zur Gemeinde und ich habe immer wieder vergessen, Geld abzuheben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin da so ein Dussel. Also laufe ganz selten zur Sparkasse. Ich hasse die Sparkasse. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich laufe da so ungerne dahin. Auf jeden Fall habe ich immer wieder zu wenig Geld im Portemonnaie gehabt. Ich habe letztendlich einmal reflektiert, dass ich von dem, was ich eigentlich geben wollte, nur einen geringen Teil eigentlich gab von dem, was ich eigentlich geben wollte, weil ich einfach zu dusselig war. Ja? Und ich merkte, ich brauchte eine Struktur und deswegen habe ich seitdem angefangen, kontinuierlich über einen Transfer Geld zu überweisen. Weil ich wollte wirklich dafür sorgen, dass das Ding wirklich weg ist. Dass das Zeug weg ist. Ja? Und ich glaube, dass dieses Prinzip des Zehnten unter dem alten Bund galt, ja, wir aber jetzt natürlich auch das Neue Testament haben, das eigentlich eine Kontinuität des Alten ist, ja, und wo es um die Freigebigkeit geht. Und jetzt ganz wichtig, im Alten Testament gab es die freiwilligen Hebopfer. Das heißt, auch im Alten Testament gab es Opfer, die waren ganz klar, das Volk sollte freiwillig geben. Zur Versorgung der Stiftshütte. Und sie gaben überfließend. Und ihr könnt die Stelle nachlesen im 2. Buch Mose. Und Mose musste sogar dem Volk sagen, hey, hört auf zu geben, es ist zu viel. Wir brauchen gar nicht so viel. Ja? Das waren die freiwilligen Opfer im Alten Testament. Es gab festgeschriebene und freiwillige Opfer. Und ich fühle mich verpflichtet, ja, im neuen Bund größerer Herrlichkeiten mindestens den Standard des Alten Testaments anzusetzen. Ich will nicht weniger geben als die Leute dort in Israel, oder? Amen. Sie mussten das geben. Ja, so zack, 10% weg. Ja. Es gab Hebopfer, die waren ganz klar angewiesen an das Volk. Gib es. Ja, so. Paulus, ich kann euch das belegen im Neuen Testament, sammelt ja das ist jetzt die Stelle in 2. Korinther, 2. Korinther 9, das war die eine Stelle, die ich vorgelesen habe. Und da gibt es eine andere, in 1. Korinther 16, Verse 1 bis 4. Und es geht wieder um die Sammlung für Jerusalem. Und er sagt, was aber die Sammlung für die Heiden betrifft, wie ich denn in Versammlungen von den Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. An jedem ersten Wochentag lege jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat. Damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Ja? Wenn ich aber angekommen bin, so will ich die, die irgend ihr für tüchtig geachtet werdet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Also die Regelmäßigkeit, Geld einzubringen, und er sagt, tut das jeden ersten Tag, das ist der Sonntag, in der Woche, dass die ganze Gemeinde sammeln soll. Und von dieser Sammlung geht es dann, wenn ich komme, nach Jerusalem. Okay? Halleluja. Okay, also was will ich damit sagen? Dieses regelmäßige Geben, weil es gibt manchmal diese Tendenz, dass ich sage, so wie ich mich fühle und so wie gerade etwas über mich kommt, gebe ich. Und ich sage da Amen zu, so wie der Heilige Geist mich leitet. Aber es gibt auch ganz klar Projekte, bestimmte Dinge, die es brauchen, dass Menschen regelmäßig geben. Okay? Und da brauchen wir auch diese Regelmäßigkeit, dass wir kontinuierlich immer wieder Geld beiseite tun und immer wieder auch dafür sorgen, dass die Dinge laufen. Und die Gemeinde ist in gewisser Weise solch ein Projekt. Immanuel Fellowship ist, wenn man so betrachtet, ein Projekt, das wir gestartet haben. Wir brauchen Mieten, wir brauchen diese ganzen Dinge und wir sind davon abhängig, dass Menschen immer wieder geben. Ja? Okay, Halleluja. Also ich glaube, dass wir frei sind, zu geben, wie wir völlig im Herzen frei die Freiheit haben. Niemand ist dazu verpflichtet, niemand muss es tun. Aber wir haben gesehen, es gibt einen Segen, den Gott verheißt, in dem Moment, wo wir mit freiem Herzen geben. Amen. Deswegen gibt es nicht bei Immanuel Fellowship die Pflicht, den Zehnten zu geben. Ja? So wie im Alten Testament. So, wenn du Mitglied bist, musst du den Zehnten geben. Aber ich sage ganz klar, dort, wo ihr nicht gebt, wo ich nicht gebe, berauben wir Gott und wir berauben dieses Werk hier. Ja. So, und inwieweit ist mein Portemonnaie bekehrt? Ich meine, Jesus hat alles gegeben. Er hat alles gegeben. Wie viel mehr sollten wir alles geben? Und mein Leben Gott anzuvertrauen, bedeutet auch das Thema der Finanzen, ihm anzuvertrauen. Ja? Was sind die Prioritäten Gottes? Und dieses Volk zur Zeit Haggais hatte eine Prioritätsinversion. Es gibt in der Informatik diesen Ausdruck, Prioritätsinversion. Das heißt, wenn eine Aufgabe erledigt wird in einem Betriebssystem, in einem Computer, die eine hohe Priorität hat, die eine nicht so hohe Priorität hat wie eine andere Aufgabe, ja, und das ist eine Prioritätsinversion, weil normalerweise werden Aufgaben priorisiert für zeitkritische Dinge und diese Aufgabe muss auf jeden Fall zuerst kommen. Und das ist das, was hier passiert ist in Haggai. Das Volk Israel, es war eine Prioritätsinversion. Die Prioritäten stimmten nicht. Sondern es war dran, in das Haus Gottes zu investieren, aber sie investierten in ihre eigenen Häuser. So, ich habe ein Haus, ich muss mich um das Haus kümmern. Ich muss gucken, dass es auch vernünftig aussieht zu Hause. Ja? Ich muss schauen, dass die Wäsche erledigt wird. Meine Frau muss schauen, dass die Wäsche erledigt wird. Ich muss zusehen, dass das Auto irgendwie immer wieder läuft. Wir haben jetzt einige Renovierungen gemacht, weil ich dachte, ich halte es in diesem Chaos nicht mehr aus. Und jetzt wird Ordnung gemacht und wir misten die Sachen aus. Und wir müssen investieren zu Hause. Jeder hat sein Eigentum, jeder hat sein Haus. Versteht mich nicht falsch. Also nicht jeder soll jetzt irgendwie sein Haus verkaufen und so weiter. Aber es geht um die Bereitschaft, um die aufrichtige Bereitschaft vor Gott, zu jeder Zeit alles zu verkaufen. Ja? Und es geht darum, dass wir an unser Portemonnaie den Heiligen Geist reinlassen und dass wir freigebig sind. Und wenn du sagst, okay, ich gebe jetzt nicht regelmäßig oder was auch immer, du gibst hier und da mal, wie der Herr dich führt. Aber einfach mal am Ende des Jahres, schau einfach, wie viel hast du gegeben in dem Jahr. Ja, und wenn man es auf diese Weise macht, meine Erfahrung war, ich habe nicht mal den Zehnten gegeben. Das heißt, ich war unter dem Level des Alten Testaments mit meiner Freigebigkeit. Ja? Und der Heilige Geist will eine Freigebigkeit auslösen unter uns, ja, die so reichlich ist und eine geistliche Saat bereitstellen, die wir sehen. Und diese wird aufgehen und Reichtum wird kommen. Ja? Und die geistliche Erweckung und das, was hier unter uns passiert, ist abhängig von unserem Portemonnaie und unserer Freigebigkeit. Ja? Wie wir mit Geld umgehen. Amen. Okay. Halleluja. Und es ist egal, wie viel du hast. Ja? Ich habe das oft so, dieses Gefühl, dass ich mit Menschen spreche, die sehr viel abhängig sind von anderen Menschen. Keine Ahnung, ich bringe nur 1.000 Euro rein und ich komme gerade so irgendwie überlebt und so weiter. Ich habe das ja nicht geschrieben. Ich habe die Bibel ja nicht geschrieben. Sondern Gott hat sich da diese geistlichen Prinzipien ausgedacht. Und sie ist unabhängig davon, wie viel du verdienst. 10% ist immer ein Anteil. Wenn ich 1.000 habe, dann sind es 100 Euro. Ne? Wenn ich 10.000 habe, sind es 1.000 Euro. Ne? Halleluja. Ja, es ist einfach ein Anteil. Ja. Okay, wollen wir da reingehen? Wollen wir das machen? Wollen wir Freigebigkeit lernen? Ja. Und ich sage euch nicht, ihr müsst jetzt den Zehnten hier bei Emanuel Fellowship lassen. Ich rede gar nicht vom Zehnten. Ja, es geht mir um das gebende Herz, das gibt, das freigebig ist. Aber wenn du weniger gibst als der Zehnte, muss dir klar sein, du lebst im Alten, nicht mal auf dem Level des alten Bundes. Ja? Du bist noch geiziger als die alten Israeliten, die nicht geistgetauft waren. Die nicht den Heiligen Geist hatten, die nicht das Gesetz des Herrn in sich trugen. Ne? Es war nur äußerlich da, das Gebot, aber nicht innerlich. Und du hast das Gebot innerlich und gibst weniger als die Leute im Alten Testament. Ne? So, lass uns freigebig sein und der Heilige Geist kann das schenken. Ihr dürft geben und wenn ihr gebt, freiwillig, mit Freude, ohne Bedauern. Ja? Ansonsten behaltet es für euch. Ja? Also wer gibt, mit einem fröhlichen Herzen. Halleluja. Okay. Ich schließe mit einem Gebet. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Und ich bete, Vater, dass du uns hilfst, Vater, dass wir auf diesen Bereich in eine Freigebigkeit hineinkommen. Und ja, Vater, es kostet etwas. Ja, Vater, es ist Schmerz. Ja, es ist, Vater, loslassen. Aber wir wissen, dass alles, was wir haben, nicht von uns ist. Sondern du gibst uns den Atem, du gibst uns die körperliche Kraft, zur Arbeit zu gehen. Du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. Und alles dort, was wir einnehmen, gehört nicht uns. Es gehört dir, Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du uns viel Weisheit gibst im Umgang mit den Finanzen. Und wir wollen deinen Heiligen Geist nicht betrüben und ihn nicht den Segensfluss nicht stoppen, indem wir dort an dem Punkt ungehorsam sind. Unser Vater, ich bitte dich einfach durch die Gnade Gottes, lass eine große Gnade auf uns kommen, sodass wir freigebig sind. In Jesu Namen. Amen.